Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam und gut gelaunt in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 27. September.
Uns gefällt das Ergebnis nicht. Wir haben aber, glaube ich, kann man sagen, Armin, in den letzten Wochen nochmal deutlich Tempo gemacht gemeinsam.
Das war der Söder Markus aus Bayern, gestern Abend in der sogenannten Elefantenrunde nach der Tagesschau. Aber das Tempo, das er zusammen mit dem Armin, dem Laschet, gemacht hat, das hat eben nicht gereicht. Die CDU hat die Wahl verloren. Irgendwann kurz vor 5 heute Morgen kam das amtliche Endergebnis. Die SPD hat diese Bundestagswahlen für sich entschieden, 25,7%. Die CDU-CSU-Truppe hat diese Bundestagswahl verloren mit 24,1%. Das ist doch mehr als 8% weniger, als Angela Merkel zuletzt geholt hat. Die Grünen legen zu, aber nicht so toll, wie sie dachten, 14,8%. Die FDP ist zweistellig, zum zweiten Mal hintereinander 11,5%. Und daher lautet die politisch entscheidende Frage heute Morgen:
Über welche Themen reden wir? Das ist doch jetzt die Kernfrage und nicht die Selbstbeschäftigung, was wird aus wem, wenn dieses oder jenes eintritt. Wir werden das dann in der Union besprechen, wenn der Zeitpunkt da ist. Jetzt ist der Zeitpunkt da zu sehen, wie kriegen wir für dieses Land eine Regierung in dieser Lage, in der wir stehen.
Und diese Regierungsbildung könnte angesichts des Ergebnisses an der Union im Zweifel vorbeilaufen. Und im Grunde muss sie an der Union vorbeilaufen. CDU und CSU haben das schlechteste Ergebnis aller Zeiten geholt. Fast 10% verloren. Die Führung in Hessen, dahin in Nordrhein-Westfalen, dahin in Baden-Württemberg. Nicht dahin, aber trotzdem knapp 10% weniger als beim letzten Mal. Naja, und in Sachsen liegt die AfD auf Platz 1 und die CDU irgendwo abgeschlagen am Wegesrand. Und all das dürfen und müssen der Armin Laschet und der Markus Söder durchaus persönlich nehmen. Ihr bis zur letzten Minute ausgetragener Rangordnungskampf, der sich ja mutmaßlich ab heute Morgen fortsetzen wird, ist beim Publikum durchgefallen. Abteilung unappetitlich. Keine Führung, nirgends Teamspiel, nein danke. Das schien das Motto. Die gedankliche Armut der Union in allen wichtigen Zukunftsfragen kommt noch hinzu. Das war mitleiderregend. Es gab viele hübsch klingende Einzelvorschläge, aber die politische Konsistenz blieb dünn wie eine Hühnersuppe ohne Einlage. Nun schauen die Manager des Niedergangs einem Schicksal entgegen, das womöglich für längere Zeit auf der Oppositionsbank endet. Stattdessen betritt ein längst Totgesagter die Bühne.
Ich will das mal so sagen, es gibt ein paar Parteien, die hier am Tisch sitzen, die haben Zuwächse erzielt. Die SPD, einen sehr großen, die Grünen, die FDP und andere haben keine Zuwächse erzielt. Auch das ist eine Botschaft.
Und die Botschaft für ihn lautet: Ich bin jetzt mit der Regierungsbildung beauftragt. Naja, das mag zwar sein, aber unser Wahlsystem lässt eben auch anderes zu. So gehen jetzt die künftigen Juniorpartner die Sache nicht passiv, sondern sehr, sehr selbstbewusst an.
Ja, wir haben jetzt in den letzten Tagen gemacht, dass diese Logik, da ist einer, der alle anderen anruft, dass diese Logik dem Aufbruch, den wir in unserem Land brauchen, nicht gut tut. Und deswegen ist es mehr als sinnvoll, dass unterschiedliche Parteien jetzt in unterschiedlichen Kombinationen miteinander sprechen.
Und deshalb könnte es ratsam sein, dass die Parteien, die gegen den Status quo der Großen Koalition Wahlkampf gemacht haben, dass also Grüne und FDP zuerst miteinander sprechen, um dann all das, was danach kommt, zu strukturieren.
Das heißt, FDP und Grüne werden ihre Rolle als Königsmacher weidlich auskosten. Und das wiederum heißt fordern, fordern, fordern. Das wird also, und zwar egal wie es ausgeht, für den Armin oder für den Olaf, es wird egal wie, die liberalste und die grünste Regierung, die wir je hatten. Und wer jetzt glaubt, dass hier die Blaupause aus NRW, wo CDU und FDP zusammenarbeiten, einfach auf den Bund übertragen wird, der sieht sich getäuscht, die beiden alleine reichen ja eben nicht. Christian Lindner hielt in diesem Wahlkampf mit der einen Hand die Fahne des Liberalismus hoch und mit der anderen dem Armin Laschet die Stange. Das eine wurde honoriert, das andere hat nichts genützt. Der Pakt von Düsseldorf lässt sich in Berlin nicht wiederholen. Der Laschet, wundgeschossen von den eigenen Leuten, ist der große Verlierer dieser Wahl. Und der Gewinner ist eben Olaf Scholz. Aber der Gewinner ist noch nicht automatisch Bundeskanzler. Scholz muss jetzt sein Verhandlungsgeschick beweisen. Er muss die Grünen und die Liberalen von sich überzeugen. Aber danach, glaube ich, ist die Zeit der Sammlung in Deutschland gekommen und nicht die Zeit neuer Eskalation. Wer jetzt dieses Wahlergebnis nicht anerkennt und wer versucht, die alten Spiele weiter zu spielen, der schafft am Ende nur das Paradies für Polarisierer aller Art. Das Volk hat gesprochen. Ja, das Volk hat auch ein bisschen undeutlich gesprochen, aber wer genau hinhört, der kann es durchaus verstehen. Was das Volk auf gar keinen Fall gestern gesagt hat, ist: Armin Laschet, du bist der neue starke Mann im Lande und du, Armin Laschet, sollst unbedingt der leitende Angestellte aller Deutschen sein. Wer das gehört hat, der muss zum Ohrenarzt. Demokratie. Ja, Demokratie ist manchmal nichts anderes als eine Gelassenheitsübung, vor allem dann, wenn es anders kommt, als man es will. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche mit der Weltchefredakteurin Dagmar Rosenfeld über den Verlust der Konservativen. Ich spreche mit Barbara Junge aus der Chefredaktion der taz über die Grünen und den Machtkampf zwischen Annalena Baerbock und Robert Habeck. Mit dem Politologen Albrecht von Lucke tausche ich mich über die Frage aus, ob es denn überhaupt einen Richtungswechsel geben wird. Michael Bröker und Gordon Ripinski sind bei mir im Studio und sie erzählen, von ihrer sehr, sehr unterschiedlichen Wahrnehmung, wer jetzt eigentlich das Heft des Handelns in der Hand hat. Und last but not least, Sarah Wagenknecht gibt uns ihre Einschätzung über das schlechte Abschneiden der Linkspartei und was sie generell von diesem Wahlausgang hält.
Nein, damit kann man nicht zufrieden sein. Also wir haben ja wieder sehr, sehr klar verloren und das ist ein langfristiger Trend, den wir bei der Linken sehen. Sie hat sich in den letzten Jahren immer mehr von dem verabschiedet, wofür sie einmal gegründet wurde.
Und wir ärgern uns über die Schlampigkeit der Berliner Bundestagswahl, wo die Zettel fehlten. Und wir freuen uns über die Liebe für alle, wofür sich die Schweizer gestern entschieden haben. Und zwischendrin treffen wir Annette Weißbach aus Frankfurt. Und sie berichtet uns von den Erwartungen der Börse. Das versteht sich doch fast von selbst. Der Wähler hat gesprochen, aber ein bisschen genuschelt hat er auch. Was genau soll jetzt eigentlich anders werden? Wer führt und wer folgt? Ich habe dazu mit zwei Chefredakteurinnen und einem Politikwissenschaftler gesprochen. Lassen wir Dagmar Rosenfeld den Vortritt. Sie kennen sie als Chefredakteurin der Welt und als regelmäßigen Host dieses Podcasts, immer freitags. Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Dagmar.
Guten Morgen, lieber Gabor.
Es ist das schlechteste Ergebnis von CDU und CSU seit Bestehen der Bundesrepublik und damit auch seit Bestehen dieser beiden Parteien. Da hat es also richtig gerumst. Was sind deiner Ansicht nach die Ursachen dafür?
Die CDU ist schon vor Armin Laschet eine Partei ohne Eigenschaften geworden. Also die Entkernung dieser Partei hat mit Angela Merkel begonnen und das hat sie fulminant bis zum Ende durchgeführt. Sie haben die Sozialdemokratisierung der CDU genannt. Sie ist auf alle Themen gesprungen, hat konservative Grenzen ganz eindeutig überschritten. Und danach hat die CDU keine anständige neue Führung gefunden. Annegret Kramp-Karrenbauer ist krachend gescheitert mit der Idee, auch aufzuarbeiten, was die CDU so aufgewühlt hat, die ganze Flüchtlingsfrage. Das hat Merkel letztlich mit verhindert oder boykottiert. Dann ist AKK in Thüringen an der Thüringer Wahl gescheitert letztlich, weil sie als Parteivorsitzende keine Durchsetzungskraft hatte. Und danach gab es ein Geschachere um den Parteivorsitz und es hat sich nicht der Kandidat mit dem stärksten Profil unbedingt durchgesetzt. Und herausgekommen ist ein Mann ohne klare Kontur für eine Partei, die selbst ihre Konturen auch verloren hat.
Die Frage aller Fragen lautet ja, kann Armin Laschet diese geschwächte Führungspersönlichkeit tatsächlich das tun, was er gestern Abend angekündigt hat, Führung beanspruchen und eine neue Regierung bilden? Denkst du, dass er das überhaupt schaffen kann? Ist das klug und vor allem ist das realistisch?
Ich glaube, er wird jetzt beanspruchen, ganz schnell den Fraktionsvorsitz. Wenn er damit durchkommt, dann wird er es auf jeden Fall versuchen. Und für die CDU oder die Union insgesamt auf Bundesebene ist es ja so, die haben die Wahl zwischen Opposition und letztlich totaler Entkernung, endgültiger Entkernung der Partei, weil er wird den Grünen Angebote machen müssen, damit die überhaupt bereit sind, sich auf Jamaika einzulassen, wo er die wenigen Inhalte, die die CDU hat, noch wird verleugnen müssen. Andererseits, die CDU in der Opposition wird auch nicht viel mit sich anfangen können. Zweck dieser Partei, so erscheint es mir immer mehr, ist das Kanzleramt, um des Kanzleramts willen. Und insofern halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass die Union das mitträgt und Laschet tatsächlich verhandeln lässt. Söder hat ja jetzt schon gesagt, er sehe eine Zusage in dem Votum für ein bürgerliches Bündnis, das ist in dem Falle Jamaika. Und die CSU wird jetzt erstmal nicht querschießen.
Für den heutigen Tag nicht querschießen. Wir werden sehen, wie dieses Szenario weitergeht.
Ja, Gabor, die Wege des Herrn sind unergründlich und die von Markus Söder auch.
Würdest du denn tatsächlich der Union vielleicht sogar raten, geht in die Opposition trotz der von dir beschriebenen Schwierigkeiten dort und findet euch selbst?
Ich würde es der Union raten, allerdings sollten sie dann Opposition auch ernst nehmen und das bedeutet wirklich einen radikalen Führungswechsel. Da müssen jetzt andere ran, Carsten Lindemann würde bereitstehen, die Union muss sich neu erfinden.
Dagmar, vielen Dank, wir bleiben in Kontakt, würde ich sagen.
So wird es sein, lieber Gabor.
Das war die kraftvolle Stimme einer liberalen Publizistin. Und jetzt kommt Barbara Junge ins Spiel, die Chefredakteurin der Taz und Kennerin des grünen Milieus. Eine profunde Kennerin von Annalena Baerbock und Robert Habeck ist sie auch. Einen schönen guten Morgen, Barbara Junge.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Die Grünen sind ja jetzt in jedem Fall mit von der Partie, aber bei welcher Partie eigentlich? Was denken Sie? Wohin neigen die grünen Funktionäre und die grüne Parteibasis eher? Zu Laschet oder zu Scholz?
Die Grünen haben die größeren Übereinstimmungen mit der SPD. Insofern wird die Neigung sehr stark zur SPD gehen, zu Olaf Scholz, der außerdem ja auch der Wahlsieger ist. Darüber hinaus ist auch die Frage, welche Koalition ist stabil? Das ist für die Grünen, die ja tatsächlich den inhaltlichen Anspruch des Klimaschutzes haben, eine relevante Frage. Und nach den Erfahrungen von der letzten Bundestagswahl, als Christian Lindner aufsprang, gilt die Jamaika-Koalition nicht als die stabilste aller Optionen.
Aber ich höre immer wieder von den Grünen, insbesondere aus der Ecke Robert Habeck, dass man, naja, im Konzert mit der CDU, CSU vielleicht ein besseres Profil, eigenständiges Profil entwickeln kann als mit den Sozialdemokraten, weil man wirklich klarer als die Grünen dann erkennbar ist. Ist da was dran?
Ich kenne beide Erzählungen aus den Grünen mit der Neigung, der Theorie der Stabilität zu folgen. Natürlich kann man sich stärker profilieren gegen zwei eher konservativere Partner. Allerdings ist die Übereinstimmung einfach zu gering. Und wie gesagt, die Stabilität ist ein ziemlich wichtiger Faktor, weshalb ja auch Rot-Rot-Grün nie wirklich eine echte Option war. Dann ist aber natürlich auch die Frage, wo kann man was heraushandeln? Denn Annalena Baerbock hat Robert Habeck ja quasi das Ministerium seiner Wahl versprochen. Und dann wird dann die Frage sein, wenn sie möglicherweise aufs Außenministerium schielt und er aufs Finanzministerium. Und in welcher Koalition ist sowas durchsetzbar?
Ich dachte, das Finanzministerium gehört in der Konstellation so oder so jetzt der FDP, aber offenbar nicht.
Das ist genau der interessante Punkt, nämlich bei der Frage Jamaika oder Ampel. Wo kriegen die Grünen das Finanzministerium?
Verstehe. Und die Führungsfrage war im Wahlkampf ja immer mal wieder ein Thema. Annalena Baerbock ist zumindest mal nicht als strahlende Siegerin rausgekommen. Aber würden Sie sagen, sie überlebt das? Oder würden Sie eher denken, die Grünen neigen dazu, hier Tabula Rasa zu machen?
Also ich weiß nicht, wie Robert Habeck und Annalena Baerbock weiterhin auf einer Etage in der Parteizentrale miteinander agieren können. Da wird noch ein Gewitter anstehen. Aber sie können sich trotzdem nicht leisten. So eine Partei sind auch die Grünen nicht. Sie werden jetzt nicht Annalena Baerbock abstrafen. Es könnte sich darüber ein Bild ergeben, wer welches Ministerium übernimmt, ob da eine andere Hackordnung eingeführt wird. Andererseits die Grünen sind die Partei auch der Frauenfrage. Insofern gehe ich nicht davon aus, dass Annalena Baerbock dafür irgendwas geopfert wird.
Wie würden Sie das Verhältnis der beiden einschätzen am Ende dieses Wahlkampfes? Ist das Tischtuch dort wirklich zerschnitten oder kann man sich noch zusammenraufen? Geht da menschlich auch noch was?
Ich meine, das sind Profis. Insofern werden sie sich zusammenraufen können. Das Ergebnis ist auch nicht so schlecht. Man wird immerhin ziemlich sicher Teil einer Bundesregierung sein. Persönlich wird da nicht mehr so viel gehen. Das war dann der Preis dafür, dass die eine dort zugreift, wo der andere auch gerne zugegriffen hätte. Und natürlich stellen sich da die Fragen, stellt sich der eine oder die andere die Frage, was wäre gewesen, wenn? Und da gibt es, soweit ich höre, kein intensiv emotionales Zusammenkommen mehr.
Frau Junge, dann bedanke ich mich sehr für diese Einblicke in das Geschehen bei den Grünen, bei den Grünen Bündnis 90 und wünsche einen fröhlichen Tag.
Gerne, das wünsche ich Ihnen auch.
Wie ordnet ein gestandener Politikwissenschaftler wie Albrecht von Lucke diese Wahl ein? Von Lucke ist Redakteur der politischen Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Einen schönen guten Abend, Herr von Lucke.
Guten Abend, lieber Steingart.
Die Ränder schrumpfen rechts wie links, sagt Christian Lindner zu diesem Wahlergebnis. Aber was sagen Sie?
Dass die Ränder links wie rechts schrumpfen, ist ein kleines Randphänomen. Und man darf da auch nie beide gleichsetzen, denn wir haben einen rechtsradikalen Rand und eine Linkspartei, die von anderer Art ist. Aber ganz entscheidend ist etwas anderes. Wir haben am gestrigen Abend oder am heutigen Abend, wir sprechen ja heute, einen absolut historischen Tag erlebt. Der Absturz der CDU-CSU ist eine Form der Selbstzerstörung, denn es ist, und das macht es so historisch, ja nicht primär eine Wahl, die durch den Gewinner entschieden wurde, sondern durch das historische Versagen zweier Verlierer. Dass sich die CDU-CSU in einem Akt der Selbstzerstörung erst gegen Markus Söder entschieden hat, der weit bessere Werte hatte und diese wahrscheinlich auch bis heute nicht verloren hätte, dann aber ein Markus Söder sich quasi auch zum Gegenspieler erkoren hatte, der Armin Laschet systematisch immer wieder deutlich machte, dass er nur Kandidat zweiter Wahl ist, hat dazu beigetragen, dass diese Wahl historisch verloren wurde. Ich erwarte dort auch ein Scherbengericht und eine gewaltige Abrechnung. Die heutige Berliner Runde, die man erleben konnte, einen völlig für seine Verhältnisse meandernden, irrlichternden Markus Söder, der natürlich mit allergrößter Schwierigkeit erklären konnte, wie er angeblich seit an seit mit Armin Laschet Politik gemacht haben will, war natürlich ein Ausbund der Hilflosigkeit. Diese CDU-CSU hat sich um einen Sieg gebracht, der vor einem Jahr noch klar feststand. Und es war ein erstaunliches Zusammenspiel, eine Selbstzerstörung von CDU-CSU in einem Konzert, wie es diese Republik noch nicht gesehen hat.
Da bin ich bei Ihnen. Wie wird sich die SPD-Linke verhalten? Die hat im Wahlkampf sich klug zurückgehalten, diesen Wahlsieg damit möglich gemacht. Was ist Ihre Einschätzung? Wird es dabei bleiben oder wird sie jetzt auch ihren Preis hochtreiben und ihn verlangen?
Natürlich wird die SPD versuchen, jetzt das Programm durchzusetzen, was sie ja gemeinsam mit Olaf Scholz zu verantworten. Aber eines ist doch ganz klar, all diese Spekulationen, die im Vorfeld auch reichlich interessiert an einem linken Szenario ausgemalt wurden, es würde jetzt gewissermaßen Saskia Esken als Parteivorsitzende die Verhandlungen übernehmen, sind natürlich absurd. Wenn ein solch originär allein und also ganz primär von Olaf Scholz zu verantwortender Sieg, denn das ist doch ganz klar, Olaf Scholz war gewissermaßen die letzte Patrone einer hochgradig entkernten SPD, auch personell entkernten SPD, das ist ja das eigentlich bis heute unfassbar. Und man muss übrigens auch feststellen, auch die SPD konnte es meinem Eindruck nach kaum fassen. Keiner von uns als Beobachtern hätte vor einem halben Jahr jemals so etwas für möglich gehalten. Aber natürlich wird Olaf Scholz an allererster Stelle verhandeln. Und ich glaube, und das macht die Verhandlungen gerade für die Grünen fatalerweise so schwierig, ich glaube, dass seine Schnittmengen mit der FDP keineswegs kleiner sein werden als die mit den Grünen. Im Gegenteil, wir werden ein großes Innovationsprogramm in technologischer Hinsicht bekommen. Die FDP wird mit ihrer Vorstellung von Klimaschutz in technologischer Hinsicht sehr viele Chancen bekommen, wohingegen viele, die sich Klimaschutz weit stärker als gesellschaftspolitisches Modell vorstellen, auch mit Überlegungen eines gewissen Verzichts, eines gewissen Wachstumsrückschritts, also beispielsweise Fridays for Future, sie werden es nicht leicht haben, denn die Grünen kämpfen in der Hinsicht durchaus auch gegen gewisse strukturkonservative Teile innerhalb der SPD, die mit einer rein wachstumsorientierten FDP ganz gut leben können. Also insofern hat Olaf Scholz, der ja keineswegs plötzlich über Nacht zum Parteilinken der SPD mutiert ist, hat ganz gute Chancen, gemeinsam mit der FDP ein Programm durchzusetzen, was eher aus der Krise rauswachsen will. Das hat er übrigens auch in der letzten Koalition schon angekündigt, eher voll auf Fortschritt setzt. Und da werden die Grünen sehr stark darauf hinwirken müssen, dass sie ihre Vorstellung einer weitergehenden Klimapolitik wirklich durchsetzen können.
Herr von Lucke, ich bedanke mich für die Einschätzung am späten Abend und für Ihre Zeit. Dankeschön.
Ich danke Ihnen. Bis bald.
Wahlgewinner gibt es viele. SPD, FDP und die Grünen klopfen sich selbst auf die Schulter und danken den Wählern, so weit, so erwartbar. Große Verliererpartei ist neben der Union die Linke. Eine Führungs- und Reizfigur der eigenen Partei war und ist Sarah Wagenknecht. Eine linke Intellektuelle, eine Ökonomin, eine publizistische Instanz aus eigener Kraft. Ich habe sie gestern kurz nach den ersten Hochrechnungen um 18:15 sowas angerufen, weil ich neugierig war auf ihre Sicht der Dinge. Meine kenne ich ja schon. Ich sage einen schönen guten Abend, Sarah Wagenknecht.
Hallo, guten Abend.
Sie haben diesen Wahlkampf sicherlich anders empfunden als viele andere. Bei mir ist das Wort surreal hängen geblieben. Was genau meinten Sie damit?
Na, ich finde, wenn man sich die politische Situation anguckt, dann kann man ja ohne große Probleme sehen, dass wir in Deutschland einen großen Problemstau haben, der sich in den letzten Jahren aufgehäuft hat. Also ob das die Frage unserer industriellen Basis ist, unserer Innovationskraft, ob das öffentliche Investitionen sind, unser Bildungssystem, die soziale Spaltung. Also es gibt ja sehr, sehr viele Dinge, die eigentlich politisch gelöst werden müssten. Und ich finde, wir haben einen Wahlkampf erlebt, in dem gerade auch von den drei sogenannten Kanzlerkandidaten an diesem Problem wirklich zielstrebig vorbeigeredet wurde. Und ich habe eben auch bedauert, dass auch die Journalistinnen und Journalisten, die sie befragt haben, sie damit haben durchkommen lassen. Also es wurde doch keiner von den dreien irgendwie so weit festgelegt, dass er mal ein Konzept präsentieren musste für irgendwas, sondern wir haben darüber geredet, wer wann falsch gelacht hat, wer welche Dinge plagiert hat, lauter solche Dinge, die ja sicherlich jetzt nicht von der großen inhaltlichen Bedeutung dafür sind, wie sich Deutschland in den nächsten 10 Jahren entwickeln wird.
Dabei haben ja die Kandidaten und die Kandidatin dauernd von Richtungswahlkampf gesprochen, auch das Wort Lagerwahlkampf fiel. Aber so richtig klar war das ja nicht. Worin bestehen denn jetzt diese unterschiedlichen Lager? Oder haben Sie das erkennen können?
Ja, das hätte ich auch gerne gewusst, worin da Lager bestehen sollen. Also es waren ja zwei Kanzlerkandidaten, wenn ich jetzt den der Union nehme und den der SPD, also Laschet und Scholz, die beide eigentlich einen Hauptehrgeiz hatten, nämlich sich als Fortsetzer von Angela Merkel zu präsentieren. Das war ja bei beiden eigentlich die Grundbotschaft. Und dann zu sagen, das sind aber, die stehen für zwei verschiedene Lager, das ist völlig abwegig. Oder Olaf Scholz als ein Linksrutsch. Ich meine, wenn man sich die Biografie dieses Mannes anguckt, er hat eigentlich immer vor allem die Nähe der Reichen und Mächtigen gesucht. Er hat teilweise auf sehr zweifelhafte Weise mit kriminellen Bankern kooperiert. Und das ist ja jetzt nicht der Ausweis eines irgendwie besonders engagierten Kämpfers für soziale Gerechtigkeit. Also das wäre jetzt eine völlige Missinterpretation auch seiner politischen Laufbahn.
Na gut, das mit dem Linksruck, Frau Wagenknecht, kam ins Spiel, wenn eine links-links-grüne Regierung gebildet werden könnte. Das ist ja noch unklar zu dieser frühen Stunde, wo wir beide miteinander sprechen. Aber sind Sie denn mit der Performance der Linkspartei, 1% mehr oder weniger soll dabei ja noch keine Rolle spielen, zufrieden?
Nein, damit kann man nicht zufrieden sein. Also wir haben ja wieder also sehr, sehr klar verloren. Und das ist ein langfristiger Trend, den wir bei der Linken sehen. Sie hat sich in den letzten Jahren immer mehr von dem verabschiedet, wofür sie einmal gegründet wurde, nämlich als Interessenvertretung für normale Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, auch Rentnerinnen und Rentner, gerade für Menschen, denen es nicht so gut geht. Und inzwischen ist sie eben immer stärker eine Partei des akademischen, urbanen Fridays for Future-Milieus geworden. Zumindest viele ihrer Funktionsträger kommen auch daher. Und dadurch haben sich Wähler abgewandt, weil sie uns nicht mehr als ihre Stimme empfinden, weil wir eben auch teilweise eine Sprache sprechen, die bei diesen Menschen eben nicht ankommt, weil es nicht ihre Sprache ist, weil wir teilweise Forderungen aufstellen, die sie nicht nachvollziehen können, die mit ihrer Lebensrealität nicht viel zu tun haben. Und ich halte es für ganz wichtig, dass wir jetzt, nachdem wir immer wieder Wahlniederlagen ausgesessen haben. Ich meine, wir hatten 2019 bei der Europawahl 5,5%. Das war ein Warnschuss. Wir hatten mehrere ostdeutsche Wahlen, die sehr ungünstig ausgegangen sind. Und jetzt dieses Ergebnis bei der Bundestagswahl. Wie gesagt, es ist noch offen, wie es genau aussieht. Aber es ist eigentlich schon sehr klar, dass wir deutlich verloren haben. Und deswegen finde ich, muss man sich jetzt wirklich darüber verständigen. Wofür ist die Linke da? Wen will sie vertreten? Und sollte da auch versuchen, also wieder ein klares Profil zu gewinnen.
Vielleicht ist ja für zwei sozialdemokratische linke Parteien gar kein Platz. Vielleicht ist ja doch die Idee, wieder zueinander zu finden, Kooperation, vielleicht sogar Verschmelzung, eine gute Idee, wenn Oskar Lafontaine die bundespolitische Bühne verlassen getroffen hat, Gerhard Schröder ja ohnehin. Halten Sie das für eine gute Lösung, überhaupt für einen gangbaren Weg der beiden Parteien?
Ja, das Problem ist, dass ja auch in der SPD quasi zwei Parteien stecken. Das eine ist eine traditionelle sozialdemokratische Partei, die sich für soziale Rechte einsetzt, die mit den Gewerkschaften kooperiert. Die gibt es in der SPD immer noch, die vor allem auch für bessere Löhne streitet, eben zum Beispiel auch für bessere Renten. Aber es gibt natürlich auch in der SPD einen gar nicht so schwachen Flügel, der eher so Linkssein als Lebensstilfrage versteht, als Identitätspolitik.
Also die Lifestyle-Linken, das war ja Ihr Begriff, die Lifestyle-Linken.
Ja, das ist ja auch in der SPD, also wenn ich mir die Debatte nochmal in Erinnerung rufe über Wolfgang Thierse und andere Dinge, ist ja auch in der SPD relativ stark. Auch die SPD hat immer wieder versucht, auch in diesem Wahlkampf eben die Grünen teilweise zu kopieren, nicht so eindimensional, wie gesagt, es gibt auch das andere. Aber da ist natürlich auch die Frage, mit wem man dann kooperiert. Und dann kommt bei der SPD noch ein Flügel dazu, der eben wirklich quasi das Erbe von Gerhard Schröder ja fortsetzen möchte. Also es gibt ja nicht wenige, die jetzt erwarten, dass es eine neue Agenda 2030 unter Olaf Scholz gibt. Also dass er quasi den Schröder macht und gerade nicht die Versprechen einlöst von mehr sozialer Gerechtigkeit, sondern eher das Gegenteil tut. Nämlich jetzt zu versuchen, die vielen Probleme, die wir haben, auf dem Rücken der kleinen Leute, auf dem Rücken der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu lösen. Das wäre natürlich die schlechtestmögliche Option. Und mit diesen Teilen der SPD verbindet uns natürlich auch nicht so viel.
Also Sie glauben nicht daran, dass das, ich sag mal, zu unserer beider Lebzeit noch passiert?
Ich wünsche mir eine starke soziale Partei oder auch meinetwegen eine starke traditionell linke Partei. Und ich glaube, dass ein erheblicher Teil der SPD das eigentlich möchte. Also sind auch meine Erfahrungen, wenn ich mit Menschen aus der SPD spreche, da gibt es durchaus auch diesen Wunsch. Aber es ist natürlich, also man kann jetzt nicht sagen, die SPD steht dafür. Das wäre wirklich beschönigend.
Dann schauen wir mal, wie dieser Wahlabend weitergeht. Ich bedanke mich für die Analyse bis dahin und würde sagen, wir bleiben im Gespräch.
Sehr gerne.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Unsere Hauptstadt-Insider, also der Mick Bröker und sein Stellvertreter, der Gordon Ripinski, waren gestern Abend in den Parteizentralen unterwegs und haben dort die Stimmung für uns beobachtet. Michael, du warst bei der CDU und Gordon, du bei der SPD. Was waren eure Eindrücke? Erzähl doch mal.
Ja, Mick, ich weiß nicht, wie es bei dir im Konrad-Adenauer-Haus aussah, aber im Willy-Brandt-Haus tosender Jubel. Ich habe es in vielen Jahren als SPD-Korrespondent noch nie so erlebt wie an diesem Abend.
Nicht zu früh freuen, habe ich im Adenauerhaus gehört, lieber Olaf Scholz, denn die CDU war dann doch überraschend entschlossen noch hinter einem Armin Laschet, weil, und Volker Bouffier hat es zu mir gesagt, wir haben in den Abgrund geschaut vor zwei Wochen, als wir 16%, 17%, 18% hatten und jetzt haben wir doch knapp 25 erreicht und damit sind wir überraschend doch besser dagestanden, als wir es vermutet hätten. Insofern, die sind kampfesbereit, solange es die CSU zulässt.
Ja, das ist ein absoluter Teilerfolg, aber mehr eben auch nicht. Olaf Scholz liegt vorne, die SPD. Zum vierten Mal erst liegt die SPD in der Geschichte der Bundesrepublik vor der Union. Willy Brandt und Gerhard Schröder haben es geschafft im Zeitgeist. Und jetzt Olaf Scholz ist eine Sensation. Und daraus leitet sich aus der Sicht der Sozialdemokraten klarer Regierungsauftrag ab. Und Scholz will das jetzt ganz ruhig spielen und darauf warten, dass eben auf der anderen Seite der Druck entsteht.
Abwarten 28 Mal hat in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland der Zweitplatzierte am Ende den Regierungschefposten in Bund und Ländern bekommen. Übrigens 18 Mal hat die SPD davon profitiert. Das heißt, die können jetzt nicht sagen, dass ein Zweitplatzierter nicht gewinnen kann. Aber Gordon, du hast recht, Olaf Scholz ist in der Vorhand, aber entscheidend ist doch die grüne Basis und FDP-Chef Christian Lindner gestern Abend im Genscher Haus auch dort. Tosender Applaus. Der Mann hat jetzt alle Karten in der Hand und ich finde es sehr interessant, dass sich die Grünen und die Gelben jetzt erstmal abstimmen wollen, wie sie mit den Großen danach verhandeln.
Absolut richtig. Das ist keine Entscheidung. Wenn man vorne liegt, dann kann es auch noch jemand anders machen, würde ich auch so sehen. Trotzdem glaube ich, der Wähler hat sich entschieden. Der Wähler will Armin Laschet nicht als Bundeskanzler haben. Das ist das Ergebnis von gestern und Olaf Scholz eben hat das gewonnen. Und ich glaube, wir leben in der Demokratie auch von Wechsel. Gestern ist er gewählt worden und wenn er nach der Regierungsbildung nicht stattfindet, dann wäre das auch eine Art Betrug an dem Wähler.
Warten wir es ab. Sie lesen alles, was wer mit wem wann wo besprochen hat. Natürlich in Ihrem Hauptstadt-Newsletter unter thepioneer.de/Hauptstadt.
Gestern gab es eine Wahlparty, die gehörte nicht den Grünen, nicht den Roten, nicht den Schwarzen, die gehörte der Feindgesellschaft. Im China Club kam man zusammen. Der China Club ist im Hotel Adlon am Brandenburger Tor zu Hause und dort war unter anderem meine Kollegin Chelsea Speaker. Sie traf dort Politiker und Kulturschaffende und auch Verena Pauster, die erfolgreiche Startup-Unternehmerin und Expertin für digitale Bildung. Und ihre Meinung hat Chelsea interessiert und mich auch. Hören wir doch hinein in dieses Gespräch mit Verena Pauster.
Hallo Verena Pauster.
Hallo.
Was sagen Sie zum Wahlergebnis?
Ich hätte es mir wesentlich klarer gewünscht, weil dann wäre es jetzt mal um die Sache gegangen und nicht weiter darum, wer mit wem und wie. Jetzt ist es, wie es ist. Was ich gut finde, ist, die FDP und die Grünen werden auf jeden Fall drin sein. Und das steht für mich für mehr Aufbruch. Und was ich gern ausschließen würde, wäre nochmal GroKo.
Also Ihre Wunschkonstellation, Ihre Wunschkoalition?
Meine Wunschkoalition wäre wahrscheinlich Jamaika, aber auch mit einer Ampel kann ich sehr gut leben. Ich finde es wichtig, dass Themen wie Nachhaltigkeit, Bildung, Digitalisierung jetzt oben auf die Agenda kommen. Und dafür stehen FDP und Grüne. Und solange die jetzt da drin sind, finde ich das gut.
Wir haben im Wahlkampf immer wieder den Vorschlag eines Digitalministeriums gehört. Ist das jetzt der richtige Weg, um diese Themen voranzubringen?
Absolut. Und zwar nicht, weil es ein weiteres Ministerium braucht. Und ich glaube, wir dürfen es auch nicht denken wie ein neues Haus, was wir jetzt erstmal 5 Jahre suchen und umbauen, sondern wir müssen es sehen als eine Art Querschnittsministerium, wo es vielleicht ein Ministerbüro mit Stab gibt. Und die Abteilungen sind in den einzelnen Häusern. Die sind miteinander verbunden. Und es geht darum, jetzt schnell Wirkung zu erzielen, in 100 Tagen handlungsfähig zu sein und nicht die nächsten Jahre damit zu verbringen, da eine Struktur zu bauen, die dann hoffentlich irgendwann funktioniert.
Ja, wenn man Ministerium hört, denkt man nicht unbedingt an Tempo und Schnelligkeit, sondern an...
Genau, und das müssen wir jetzt mal anders denken. Dieses Ministerium darf kein Selbstzweck sein, sondern eine Blaupause für die anderen Ministerien, wie moderne Verwaltung aussieht. Und ich finde es eine historische Chance. Ich glaube, das letzte Mal gab es 1986 ein neues Ministerium, das damalige Umweltministerium. Und das jetzt richtig aufzusetzen, das mit modernen Prozessen zu versehen, mit Budget, mit Gesetzgebungskompetenz und das von Anfang an richtig zu machen, das finde ich so wichtig, dass ich einfach hoffe, dass gerade eine FDP, die da sehr stark für steht, aber auch die Grünen und dann eben SPD oder CDU das genauso sehen.
Wie mischen Sie sich jetzt ein, wenn es um die Gestaltung dieser neuen politischen Ära geht?
Also ich habe mir gerade, was dieses Digitalministerium angeht, so viele Gedanken gemacht, so viel mit Verwaltungsbeamten gesprochen, überlegt, was ist wirklich etwas, was funktionieren kann. So, und diese Gedanken würde ich gerne einbringen, in welcher Form auch immer.
Vielen Dank, Verena Pauster.
Sehr gerne.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da schalten wir heute Morgen mal direkt zu Annette Weißbach, unsere Börsenexpertin in Frankfurt. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Das Bundestagsergebnis ist ja denkbar knapp. Was heißt das für die Finanzmärkte und wie dürfte die Reaktion in den DAX-Vorstandsetagen heute ausfallen?
Die Finanzmärkte hatten vor allem Angst bzw. Bedenken vor einem Rot-Rot-Grün-Szenario und vor allem, was das bitte bedeuten können zum Thema Enteignungen, zum Thema extrem höhere Steuern, sehr viel mehr Regulierung. Aber wie es ja jetzt aussieht, wird die FDP ja auf jeden Fall ein Teil dieser Regierung werden, sollte es nicht weiterhin eine große Koalition geben. Und damit hat man sozusagen im Sinne der Finanzmärkte ein korrigierendes Element in der Regierung, die auf jeden Fall auf die Bedürfnisse der Wirtschaft achten werden. Aber auch die Grünen haben ja im Wahlkampf sehr eng mit der Wirtschaft zusammengearbeitet. Zumindest hörte man das so von vielen Wirtschaftslenkern. Ich denke, im Grunde genommen wird, egal wer jetzt Kanzler werden wird, die nächste Regierung tendenziell sogar gut für die Wirtschaft werden, denn es wird mehr Geld ausgegeben werden im Sinne der Transformierung der Wirtschaft hin zu Klimaneutralität. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch einen wahrscheinlich pro-europäischen Standpunkt mit den Grünen in der Regierung, die ganz klar mehr europäische Integration wollen. Also es ist im Grunde genommen, the worst-case-Szenario ist nicht eingetreten, rot-rot-grün, und das ist jetzt erstmal netto positiv für die Finanzmärkte.
In unserem Podcast Wall Street Daily vertiefst du ja mit der Kollegin Sophie Schimanski in New York das Thema Bundestagswahl. Aber was genau, Annette, erfahren da die Hörerinnen und Hörer?
Mit Sophie spreche ich über das große Ganze, wo welche Sektoren profitieren können, welche Unternehmen werden wahrscheinlich von den vielen Investitionen der nächsten 4 Jahre nochmal deutlich besser dastehen. Thema Cleantech, Thema erneuerbare Energien, aber auch Digitalisierung wird ein Riesenthema sein in den nächsten 4 Jahren. Und davon könnten Unternehmen wie die Deutsche Telekom, aber auch Infineon profitieren.
Das alles jetzt also auch auf thepioneer.de. Vielen Dank, Annette.
Vielen Dank, Gabor. Dir auch einen spannenden Tag.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass Berlin seinem Ruf als Hauptstadt des Chaos treu bleibt. Nicht nur, dass am Wahltag der Berlin-Marathon veranstaltet wurde und viele Bürger auf dem Weg ins Wahllokal an Absperrung und rennenden und keuchenden Menschen vorbei mussten. Nein, auch die Wahl selbst wurde zur Farce. Die Wahllokale, wenn man sie denn dann endlich erreicht hatte, waren dem Ansturm vielerorts nicht gewachsen. Es fehlten tatsächlich die Stimmzettel. Hunderte Berlinerinnen und Berliner verharrten darum stundenlang in langen Schlangen, bis endlich, zum Teil mit dem Fahrrad, der Nachschub organisiert war. In den sozialen Medien wurde von Wählern berichtet, die die Wartezeit mit Tischtennis überbrückten oder sich gleich mit einem großen Glas Wein den Tag verschönerten. Die Wahlen sind laut Grundgesetz allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim und in Berlin auch noch zu 100% dilettantisch.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass es dann noch eine Wahl gab, von der wir hier natürlich gestern nicht so viel mitbekommen haben, weil wir uns mit uns beschäftigt haben. Aber wir sollten heute Morgen dann zu guter Letzt einen kleinen Blick über den Tellerrand, in dem Fall über den Alpenrand, werfen. Denn in der Schweiz gab es eine Volksabstimmung. Die Schweizerinnen und Schweizer hatten die Wahl, Ehe für alle, also auch für gleichgeschlechtliche Paare, ja oder nein. Das Ergebnis, 64% haben sich für die Ehe für alle entschieden. Also künftig dürfen alle vor den Altar treten. Die Heidi und die Paola, der Bobo und der Emil. Damit ist die Schweiz im europäischen Vergleich zwar ein wenig spät dran. Aber das macht doch gar nichts. Lieber spät als nie. Can you feel the love tonight? Frage ich jetzt Sir Elton John.
There's a calm surrender rush of day, when the heat of a rolling wind can't be turned away.
Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? Tonight, how it's late. Kings and vagabonds believe.